Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wenn es ums Auto geht. Mein Name ist Carsten Arndt und das hier ist die alte Schule. Nur hier rede ich mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein heutiger Gast hat über 50 Jahre Autogeschäft aktiv miterlebt und gestaltet und stellt mit seiner Firma Ruf die vielleicht tollsten Fahrzeuge auf Porsche-Basis her. Leidenschaftliche Autofans wie Jerry Seinfeld, Modedesigner Ralph Lauren oder Rekordsammler Bruce Meyer freuen sich, wenn sie ein Auto von ihm abbekommen. Und ich freue mich darüber, dass ich mir das alles mal anschauen durfte. Letzte Woche war ich ja bei Alpina und Ruf liegt nur einen Steinwurf davon entfernt und irgendwie scheint die Luft im Allgäu etwas Besonderes zu beinhalten, denn ich habe das Gefühl, die Autos, die mit der größten Leidenschaft gebaut werden, die kommen von daher. Alois Ruf heißt der Mann, der diese magischen Fahrzeuge zu verantworten hat und ich werde dieses Funkeln in seinen Augen nicht vergessen, das sich immer zeigt, wenn er von seinen Autos oder von Porsche im Allgemeinen redet. Und diese Liebe zu Porsche jeden Alters merkt man den Fahrzeugen auch an, die aus seiner Halle rollen. Ein Familienbetrieb, der unglaubliche Dinge veranstaltet. Viel Spaß jetzt mit der alten Schule und meinem Gast Alois Ruf.
Ich bin ja in zweiter Generation hier und die Firma wird 80 Jahre heuer. Im Oktober wollen wir das feiern. Meine Eltern haben hier begonnen im Jahr 1939, kurz vor Kriegsausbruch. Und richtig los ging es eigentlich erst nach dem Krieg. Und das war die Zeit, als mein Vater sich richtig beweisen und zeigen konnte, was er alles kann. Weil seine Spezialität war immer, aus nichts etwas zu machen. Und das waren natürlich die Jahre nach dem Krieg. Es gab noch keine Währung, es wurde alles nur in Naturalien getauscht. Dieselmotor gegen Bausteine, Anhänger gegen Holz für das Gebäude. Und so hat er die Werkstatt gebaut. 1947 und 1948 ist die Werkstatt entstanden. Mhm. Und ich bin 50 geboren und bin dann regelrecht in diese Werkstatt mit reingeboren. Sobald ich krabbeln konnte, war ich bei meinem Vater in der Werkstatt und musste alles sehen und war natürlich von früh bis Nacht dort. Und voller Schmiere und Dreck. Und am Abend muss man mich immer abbürsten. In der Badewanne, in der Kinderbadewanne.
Also sozusagen der Zaubertrank.
Ja, ja, genau.
Das war,
genau.
Das, war das Öl. Ja, ja. Und Ihr Vater war so ein Tüftler, das haben Sie schon gesagt, der hat mal irgendwie einen Bus gebaut.
Ja, mein Vater hat einen eigenen Omnibus gebaut. Es war zu einer Zeit, als der Individualtransport, wie man es heute nennt, nicht selbstverständlich war. Die Leute waren glücklich, wenn sie am Wochenende mal mit einem Omnibus irgendwo zu einer Kaffeefahrt einen schönen Platz hinfahren konnten, sei es am Bodensee oder nach München. Und mein Vater hat die Leute dann spazieren gefahren am Sonntag. Man hat ja bis Samstagabend gearbeitet früher, es waren ja 6 Arbeitstage. Mhm. Und Sonntag war der freie Tag und dann hat man genossen. Das waren die Nachkriegsjahre. Mhm. Und mein Vater wollte keinen Bus kaufen und sich mit Schulden da beschweren und hat gesagt, nee, ich baue den Bus selber, der kostet immer noch viel, aber ich brauche ein Jahr dazu und dann habe ich einen Bus. Und dann ist es sein Gelegenheitsfahrtunternehmen gewesen. Wissen Sie, er war kein Busunternehmer, der jeden Tag Linie gefahren ist, das wollte er nicht. Ja. Er wollte nur nach Spaß und eigenem Spaß auffahren und war somit auch mit dem Pfaffenhausen sehr gut verbunden. Und denen hat es gefallen. Er hat gesagt, mein Vater hieß ja auch Alois, gesagt, der Luis muss uns am Sonntag wieder wohin fahren. So kam das Ganze zustande. Und ich als Kind mit 6 Jahren durfte das erleben, als mein Vater eines Tages 2 große Schienen reingezogen hat in die Werkstatt und hat gesagt, so, Bub, das wird ein Omnibus, einen Motor haben wir auch schon. Den hat er mir auch gezeigt, hat gesagt, in einem Jahr haben wir einen Omnibus. Und er hat den Typ O312H, das H stand für Heckmotor, das war der erste Heckmotorbus von Mercedes, den hat er quasi nachgebaut,
okay.
Weil das war sein Traumbus. Und den ganzen Aufbau hat er alles selbst nach seinem eigenen Gusto gemacht. Und das hat mich auch so beeindruckt, dass ich später dann auch gesagt habe, ja wieso, eigentlich muss man vor nichts Angst haben, man kann alles machen, man kann alles anpacken.
Also das ist wahrscheinlich das Erlebnis, was diese Furchtlosigkeit weitergegeben hat.
Die Furchtlosigkeit, ja.
Vor Projekten, da kommen wir nachher auch noch drauf,
wo man ja auch nicht mit rechnet. Da darf man keine Berater fragen, wissen Sie.
Nee, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Ja. Wenn sich Motoren und Autobau selbstständig machen, sie soll das alleine machen.
Ja, genau. Ja.
Und jetzt, wenn man hört, wann der Betrieb gegründet wurde, da gab es Porsche noch nicht.
Da gab es Porsche noch nicht. Ja gut, es war natürlich zu der Zeit, gab noch kein Porsche bei uns, aber jetzt sind wir wieder beim Omnibus. 1963 fuhr mein Vater mit seinem Bus und wurde von einem Porsche überholt, von einem 356er, Karmann Hardtop. Ziemlich rares Auto damals. Und der Fahrer verlor Kontrolle und ist in Schleudern gekommen mit dem Auto und ist im Graben gelandet und hat das Auto zweimal überschlagen. Und mein Vater hält an, guckt nach ihm und Gott sei Dank war er in Ordnung, hat ihn noch ins Krankenhaus gebracht zur Untersuchung. Und er hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe ein Autogeschäft zu Hause und wir schleppen Ihren Wagen ab. Und wenn Sie sich wieder beruhigt haben, dann telefonieren wir. Und so wurde es gemacht und was ist passiert? Mein Vater hat das Auto gekauft. Den haben wir hergerichtet und sind ein Jahr lang gefahren mit dem 356. Und mein Vater hat sich verliebt in das Auto, mein Bruder, mein älterer auch, der durfte schon fahren, der hat schon einen Führerschein gehabt. Und ich als 13-Jähriger natürlich erst recht, das können Sie sich ja vorstellen. Ja. Und dann ist noch was ganz Besonderes passiert, nachdem wir dieses Auto ein Jahr hatten, waren wir in München unterwegs auf der Leopoldstraße. Und mein Vater muss anhalten wegen der roten Ampel und kommt der junge Mann, klopft an die Seitenfenster und gestikuliert, will so ein Fenster runterkurbeln, ich kurbel auch runter, sagt er, bitte, bitte halten Sie an, ich muss mit Ihnen sprechen, ich möchte das Auto kaufen von Ihnen. Sagt, das kann doch nicht wahr sein, da ist doch irgendwas Faules dabei. Mhm. Dann reden wir mit dem jungen Mann, hat sich herausgestellt, dass er Student war, der nebenzu Porsche handelt. Und okay. Er hat gesagt, er sucht genau einen Karmann Hardtop. Die waren aber in Deutschland extrem rar, weil die fast alle nach USA gegangen sind. Und dann sind wir zu dem in die Studentenbude gegangen, holte aus der Pralinenschachtel 11.000 Mark raus. Das war ein Vermögen zur damaligen Zeit.
Also umgerechnet 200.000.
Ja, das kann man heute gar nicht mehr umrechnen. Weil selbst 200.000 haben ja heute keinen Wert mehr. Das ist ja, das Geld verfällt ja regelrecht unter den Fingern. Verbröselt. Aber das ist jetzt politisch, da wollte man nichts lieber sagen. Ja. Okay, die Pralinenschachtel holt das Geld raus und wir haben ja keinen Kfz-Brief dabei, wir waren ja nicht vorbereitet, das Auto zu verkaufen. Mhm. Und er sagt, das ist kein Problem, Kfz-Brief hole ich bei Ihnen morgen ab, Sie kriegen meinen 356er, er fuhr ein Reuter Coupé. Okay. Und mit dem durften wir nach Hause fahren. Und wohlgemerkt, die Firma Ruf war ja nicht bekannt, also wir waren ja Nobody. Es ist ja nicht so, dass er sagen konnte, Firma Ruf kennen wir, wenn das heute jemand macht und es trifft mich jemand in München, dann ist ja ein gewisser Vertrauensvorschuss da. Ja, ja. Ja. Aber der hat uns einfach vertraut. Hat uns das Geld gegeben, er wusste nicht einmal, ob uns das Auto gehört hat, letztendlich. Ja. Und dann sind wir mit seinem Porsche nach Hause gefahren. Ja. Und am nächsten Tag kam er, hat den Kfz-Brief abgeholt und wieder seinen Reuter Porsche, sein Coupé. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Weil es war ja jedes Auto, das man früher verkauft hat, war immer mit Umständen begleitet, die nicht immer Spaß machten. Also Autos in Zahlung nehmen und Ratenzahlung und Probleme hin und her, bis so ein Auto verkauft war. Aber das war so reibungslos und so spontan, dass mein Vater gesagt hat, mit diesen Porsche-Leuten stimmt was nicht, die sind total anders. Das, also nicht stimmen soll nichts im Negativen sein, sondern die ticken komplett anders.
Ja, ja.
Also das kann es nicht sein, dass sowas überhaupt passiert. Du fährst auf der Straße in München, wirst angehalten, kriegst das Geld in die Hand gedrückt.
So viel Geld.
Ne? Ja, so viel Geld. Ja, ja. Ja,
also das und noch ein Auto dazu.
Ja, und dann haben wir gesagt, also das ist der Wahnsinn. In der Branche wollen wir bleiben. Ja. Da wollen wir weitermachen.
Gibt es noch Kontakt zu dem Studenten?
Nein, gibt es keinen mehr. Ja, weil der müsste jetzt 80 Jahre mindestens
sein. Ja, aber der müsste theoretisch noch die Geschichte
schon. Es wäre schön, aber ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt.
Aber wahrscheinlich hat er das jeden Tag so gemacht, kann sich gar nicht mehr an jeden Handel
erinnern. Ob er es jeden Tag geschafft hat, sowas zu machen, weiß ich nicht.
So ein Auto zu finden.
Ja, wissen Sie, Sie dürfen eins nicht vergessen, Porsche war damals nicht so eine Marke wie heute, weil fahren Sie heute durch München, dann alle 20 Sekunden sehen Sie einen Porsche. Und also von Cayennes und solche Sachen sprechen wir noch gar nicht, dann sehen Sie noch mehr. Aber damals war ein Porsche vielleicht, wenn Sie in München waren und haben nicht einmal einen haben sie am Tag gesehen, also vielleicht alle zwei Tage einen. Das war eine Besonderheit. Ja. Und das war auch die Zeit, wo sie sich noch alle zugewunken haben und die Lichthupe betätigt. Es war noch eine andere Welt. Ja. Und heute ist das ja auch Massenware. Ja. Das hat sich vollkommen geändert.
Leider eigentlich.
Ja, leider. Ja,
aber für Sie, das Gute ist, sind Sie immer noch die exklusive Nische geblieben.
Ja, in der Nische bleiben und da wollen wir auch bleiben. Deshalb in der alten Schule.
Das ist gut, ja, genau. Ach, toll, das sagen Sie es. Ja. Und dann haben Sie das erste Mal nur einen 911 gesehen.
Den ersten 911 war eigentlich ein 901, den ich gesehen habe, weil zu der Zeit hießen sie noch so. Das war im Jahr 64 im April. Mein Vater und ich waren unterwegs zur Bauma nach München, zur Baumaschinenausstellung. Mhm. Und es hat geregnet in Strömen. Und wir fuhren auf der A8 und dann ist ein Auto an uns vorbeigezischt. Und ich habe nur die Umrisse sehen können und Wasserfontänen kamen, unser Scheibenmischer hat es überhaupt nicht geschafft. Wir haben eine Zeit lang nichts mehr gesehen. Und dieses Motorengeräusch, dieses schrille Geräusch, was ich dazu empfunden habe, es war Gänsehaut pur. Ja. Und das werde ich nie vergessen. Und dann ist es natürlich passiert gewesen. Das war ein 901, ein Werkswagen.
Ja, 1964.
Ja, 64.
Vielleicht saß Herbert Inge drin. Ne?
Man weiß, vielleicht, man weiß ja, wer weiß. Oder der Herr Pierich. Oder ja, genau. Also weiß aber nicht, wer drin gesessen ist. Auf jeden Fall ist das Auto vorbeigezischt und ich habe zu meinem Vater gesagt, du Papa, das ist der neue Porsche. Man hat ja noch nicht den Namen gewusst. Also es war damals so ein Spionfoto oder Paparazzi-Foto drin im Hobby-Magazin. Mhm. Kennen Sie das noch?
Ich habe ungefähr die Schrift vor Augen, diese dicke Arealschrift, Hobby. Ja.
Im Hobby-Magazin war drin und da haben sie einen Erlkönig gezeigt, so Anfang 64. Und da haben sie den Typ 2000 genannt, weil er 2 Liter Hubraum haben sollte.
So, okay.
Und dann haben sie gesagt, ja, der neue Porsche. Also es gab noch keine Modellbezeichnung. Also die ist erst rausgekommen, als man das Auto eigentlich als 901 in Frankfurt vorgestellt hat.
Und das war der 901. Auftrag einfach, ne, für die Firma Porsche.
Nein, das war die Projektnummer.
Die Projektnummer, ja, meine ich ja, genau.
Ja. Und die Projektnummer war 901 und genau. Unter diesem Projekt lief das Ganze. Und dann kam ja der Fall, dass
Peugeot
1964 Peugeot beschwert hat und gesagt, das könnt ihr nicht machen. Mhm. Die dreistellige Zahl mit der Null in der Mitte, die gehört uns. Und dann hat Porsche ganz schnell noch eine 1 rein, dann war es 911. Aber intern, die ganzen Ersatzteilnummern...
Ist alles 901.
Ist immer 901. Genau. Das hat sich dann so langsam erst dann in Anfang der 70er Jahre zum 911 entwickelt. Also die Zahlen, ja, also die Ersatzteilnummern und die Nomenklatur. Aber das war die schnelle, pragmatische Lösung. Aber 82 901 sind tatsächlich ausgeliefert worden, an Kunden.
Ja. Ich weiß. Seltenes Auto. Und Sie haben eins davon.
Da habe ich eins davon. Bin ich auch stolz,
so ein Auto haben. Das ist wirklich was Besonderes.
Ja, ja.
Wie ging es dann weiter? Also da war Porsche war dann schon mal im Kopf drin und hat immer wieder vergessen.
Ging nie mehr raus. und ist auch heute noch so.
Das glaube ich. Glaube ich. Ne? Ja. Und dann mussten Sie leider sehr früh die Werkstatt übernehmen. Ne?
Ja, mein Vater ist ganz plötzlich gestorben, mit 62 Jahren jung und an einem Herzinfarkt. Und ich musste von heute auf morgen ins kalte Wasser. Aber ich habe es geschafft und ich habe auch ganz, ganz tolle Mitarbeiter zu der Zeit schon gehabt. Junge, wirklich fantastische Leute. Wir waren ein Team und eine Familie und haben das durchgeboxt und bin auch stolz darauf, dass ich von denen heute immer noch auf die Leute rechnen kann und dass ich sie bei mir im Team habe.
Ja. Wie viele Mitarbeiter waren das damals?
Mit denen damals waren wir zu dritt.
Zu dritt?
Ja, jetzt sind wir 68.
Das haben sie schon ganz schön was aufgebaut in der Zwischenzeit.
Ja, dann haben auch viele Junge nachgezogen, weil wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Mhm. Und um das zu verstehen, wie Ruf tickt, muss man die Leute hier aufziehen. Also das ist ein sogenannter Reingeschmeckter, wie das bei uns heißt. Hat manchmal auch funktioniert, dass die sich wirklich an das adaptiert haben, aber nicht immer. Also da war die Ausfallquote eher höher.
Okay, aber was ist das Besondere? Oder wo kamen die denn her? Kamen die von Porsche? Haben gesagt, ich gucke mir mal
an? Nein, wenn ich vom Reingeschmeckten spreche, einfach, dass der eine andere Werkstattphilosophie kennt, wie es im normalen Umgang von Autowerkstätten ist. Bei uns ist es nichts normal. Bei uns ist alles anders.
Ja. Was macht das aus? Kann man das mal in Worte fassen?
Wissen Sie, wir sind im Auto an jedem Detail. Also wir operieren auch einmal ein Relais auf und versuchen das zu richten, was normalerweise nur getauscht wird. Ja. Mhm. Und vom Getriebe oder Motor zu legen, das ist selbstverständlich, das ist das Normalste für uns. Ja. Mhm. Und das ist in der normalen Werkstatt nicht der Fall, weil da waren halt immer nur Tauschaggregate eingebaut. Und heute hat sich das noch einmal alles verändert, weil heute wird ja ein Auto nur noch vom Laptop her, deshalb heißen die Leute jetzt ja Mechatroniker. Ja. Das ist bald wie ein Fernsehtechniker. Also der kommt mit dem Laptop und sagt, okay, die drei Bauteile, eins von denen wird kaputt sein, fangen wir mal zu tauschen an. Mhm. Und bei uns geht es noch anders. Also bei uns ist alte Schule.
Ja.
In jeder Beziehung.
Ja, das ist gut. Und das ist ja auch das Besondere, denn Sie bauen ja nicht nur fantastische Autos, da kommen wir hoffentlich gleich noch drauf, sondern Sie restaurieren ja auch.
Ne? Wir restaurieren
Sie
auch.
Sie machen alles, was Porsche anbelangt.
Das Restaurieren, das macht uns große Freude. Mhm. Da bin ich der Guru, weil ich ja als Ältester natürlich immer von den Autos die Details weiß und das meinen Jungen weitergebe. Und dann kriege ich manchmal so eine Frage gestellt, ja, aber ich habe das schon mal woanders gesehen, da war das nicht so und so weiter. Ich sage, ja, hast du vielleicht schon gesehen, aber ich habe auch noch mehr gesehen wie du. Es muss so sein.
Wahrscheinlich hat jemand anders das schon restauriert und schon mal anders gemacht.
Genau, richtig.
Ja, das
Nee, und da habe ich auch wirklich ein tolles Team im Restaurierbereich, die das verstehen und haben einen riesen Spaß dran.
Und Sie machen alles selber? Sie lackieren?
Wir lackieren,
Karosseriearbeiten,
Motortests, Polsterarbeiten, alles was dazugehört, Elektrik. Also wir scheuen vor nichts zurück.
Sie scheuen vor nichts zurück und setzen ja immer noch einen drauf, indem Sie eigene Autos bauen. Also erstmal ging es ja los mit Porsche, Turbotechnik.
Ja, ich muss da ein bisschen weiter zurückgehen. Es gab eine Zeit, also zu dem Zeitpunkt, als mein Vater verstorben ist, es war im Jahr 74 und es war genau der Höhepunkt der Energiekrise. Mhm. Ich spreche die Energiekrise sehr gern immer an. Nicht, weil sie toll fand, sondern ich spreche sie aus dem Grund an, weil sie die Leute alle vergessen haben. Mhm. Und die Journalisten auch. Und ich bin da eigentlich drüber ein bisschen erstaunt, denn ich meine, so einen Einschnitt, der erst 40 Jahre zurückliegt, dass man von der Regierung aus, die ganze Politik, alle fest der Meinung waren, wir werden das Autofahren aufhören. Ich meine, Sie sind ein sehr junger Mann hier, Sie kennen das nicht, was damals abgegangen ist. 74
noch nicht auf der Welt.
Ja, sehen Sie. Ja. Ich wollte Ihnen bloß sagen, ich war da 24 Jahre jung und Sie sind aufstrebend, Sie wollen Auto fahren, Sie sehen die Zukunft, Sie haben die Freude, dass Sie jetzt Auto fahren dürfen und haben die tollsten Pläne. Und dann wird plötzlich gesagt, ja, Auto fahren ab nächstes Jahr nicht mehr.
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Wahnsinn, ja.
Ja, aber das wird überhaupt gar nicht mehr erwähnt.
Nee, man sieht immer nur die autofreien Sonntagsbilder.
Ja, das war autofreien Sonntag. Gut, es gab dann noch ein Arrangement. Man wird einem Wochenende dürfen die Autos mit der geraden Zahl fahren und die anderen mit der ungeraden. Dann haben wir gleich gesagt, oh, was hast du für Nummer? Haben wir schon alles miteinander verkuttelt, wie man das machen kann, dass man jedes Wochenende fahren kann. Ja. Nur, dass das Ziel war, das Autofahren ganz aufzuhören, weil es wird kein Öl mehr geben und kein Benzin mehr geben. Das ist unvorstellbar.
Das ist echt unvorstellbar.
Ja, ja. Aber der Fall war da, das war so totaler apokalyptischer Traum war das. Das ist unfassbar. Ja. Und ich muss das immer wieder sagen, weil man das komplett weggebügelt hat, diese Energiekrise.
Ja, und Sie haben dann Betrieb übernommen, der mit Autos
zu tun hatte. Ich habe den Betrieb übernommen, habe Schulden am Hals gehabt. Ich habe nämlich das erste Mal mit meinem Vater zusammen noch, zu dem Zeitpunkt haben wir komplette neue Werkstatteinrichtung gekauft, haben Schulden gemacht. Das war 1973. Halbes Jahr später wird mit dem Auto gefahren.
Ja, ist schön,
unser Betrieb ist stillgestanden und die Zinsen haben getickt.
Und Schulden damals waren ja zu Zinsen, da war ja zweistellig.
Ne? Ja, 10%.
Nicht wie heute.
Nein,
natürlich. Irgendwas.
Also sowas war ja auch nie denkbar. Und zu diesem Zeitpunkt stirbt mein Vater. Ich habe den Meisterbrief noch nicht gehabt, ich habe Auszubildende gehabt. Ich muss jetzt plötzlich von heute auf morgen alles irgendwie bewältigen. Und dann habe ich das durchgeboxt und dann wurde aber dann doch im April 1974 die Sperre aufgehoben, dass man wieder Auto fahren darf. Und dann kam diese sogenannte Richtgeschwindigkeit, die wir heute noch haben. Mhm. Und mehr sage ich dazu nicht. Und es war das beste Los, das die Deutschen gezogen haben innerhalb Europa. Alle anderen haben dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung gehabt. Ja. Und jetzt ging das Geschäft wieder langsam an mit unseren Autos und wir haben uns wieder erholt. Und haben uns hochgearbeitet und jetzt kam Porsche mit einer neuen Idee, den 911 einzustellen. Der 911 sollte keine Zukunft mehr haben, weil ja ein Nachfolger da ist, der 928.
Ernst Fuhrmann war das damals.
Das war Fuhrmann-Zeit. Und jetzt gab es einen Aufstand unter den Elferjüngern, die natürlich alle total mit ihrem Auto verbandelt waren. Und die Leute haben gesagt, ja, das darf doch nicht sein, also ich will wieder einen Elfer haben. Herr Ruf, können Sie mir noch einen Wagen bauen? In 5 Jahren von jetzt, wenn es ihn nicht mehr gibt, können wir da eine Karosserie jetzt kaufen und die Einzelteile, dass wir den in 5 Jahren noch zusammenschrauben können. Und ich sagte, das ist eine gewisse Panik gewesen. Ja. Und dann gesagt, ja, natürlich können wir das. Und dann, und ja, wenn es die Karosserie auch nicht mehr gibt, dann habe ich sie alle beruhigt, dann habe ich gesagt, da brauchen wir einen eigenen.
Und zwar ohne Regenrinne.
Ohne Regenrinne, ja, genau. Ja, so kam es letztendlich, ja. Und wir haben dann 1977 haben wir den Ruf Turbo vorgestellt. Das war unser Debüt bei Automotorensport. Erste Erscheinen im Automotorensport war eine Riesensache natürlich.
Vorher noch diesen einen Sauger, da haben Sie Leistungskits verkauft von 180 auf 217.
Das war 78. Okay. Ab 78. Das kam dann gleich nach dem
Ruf Turbo. Okay.
Ja. Okay, das war der erste. Und dann gleich im Frühjahr, April 78, haben wir den SCR vorgestellt. Mhm. Und der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also weil der SC, wenn Sie sich vorstellen, das war schon ein reduzierter, ein gehandicapter 911. Und die 911-Fahrer haben natürlich alle Leistung gesucht. Die waren ja von ihrem Carrera-Motor vorher 210 PS gewohnt. Mhm. Und jetzt gab es nur noch 180, ja, PS. Und dann haben wir diese 217 PS-Variante vorgestellt, der SCR. Und das war ein Riesenhit. Da haben wir innerhalb von 5 Jahren über 200 Autos umgebaut.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja, ja. Und in der Zeit haben wir dann auch die Werkstatt erweitert und neu gebaut. Also die Werkstatt, die Sie jetzt hier sehen. Mhm. Und so ist das Ganze gewachsen und weitergekommen. Und dann kam Anfang der 80er Jahre, haben wir uns mit Porsche geeinigt. Wenn wir Autos bauen, die sehr stark technisch verändert sind, dann treten wir als eigener Hersteller auf.
Okay.
Auch wegen der Rechtsseite, dass keine Ansprüche an Porsche kommen könnten im Falle eines Produkthaftungsfalles.
Ach, das ist der Grund.
Das war auch mit ein Grund, ja, dass man eine ganz klare rechtliche Trennung zwischen einem Ruffahrzeug und einem Porsche-Fahrzeug vornimmt.
Ah, verstehe. Und das war für Porsche aber soweit sonst okay?
Ja, das war okay. Und nach diesem Status arbeiten wir heute noch. Also das hat sich nicht geändert. Wir bauen ungefähr 30 Autos im Jahr und die tragen eine Ruffahrgestellnummer. Die beginnt mit W09, nicht mit WPO. Mhm. Und da muss man immer vorsichtig sein, weil halt so viele Autos angeboten werden als sogenannte Rufautos, die eigentlich vielleicht nur ein paar Teile dran haben, seien es Räder oder ein Auspuff. Mhm. Und dann wird es gleich als Rufauto angeboten, sondern ein echtes Rufauto muss mit W09 beginnen.
Steht auch im Fahrzeugbrief.
Steht auch im Fahrzeugbrief, ja.
Was ist da die Hürde, wenn man das als Hersteller anmeldet? Also wie viel muss man am Auto verändern? Soll ich das kurz...
Nein, es passt schon alles, ja.
Wie viel muss man da am Auto verändern, dass die Hersteller auch sagen, so jetzt macht ihr mal euer eigenes?
Ja, man muss also am Antriebsaggregat und an Fahrwerksteilen und so weiter schon gravierende Maßnahmen machen, dass man das als eigener Hersteller dann durchführen kann. Okay. Und das haben wir eben beim Kraftfahrtbundesamt angemeldet in Flensburg und sind seit 1981 ein eingetragener Hersteller.
Ruf, die Creme de la Creme der Porsche.
Ja, wir sind dadurch schon... Also, muss ich sagen, da bin ich auch stolz drauf, dass unsere Autos einen sehr hohen Werterhalt haben.
Ja, das ist wahrscheinlich das billigste Auto zum Fahren, ne? Wenn man es kauft, 30 Jahre behält und dann zum 10-fachen Preis verkauft.
Ja, so sieht es mittlerweile aus. Ja. Und dann kam eben unser CTR im Jahr 87. Der hat damals diesen Weltrekord mit der Hochgeschwindigkeitsfahrt erreicht mit 342 Kilometern. Das wurde von Road & Track damals inszeniert. Und das hat uns dann auf die Weltkarte gebracht. Und dann war die ganze Welt plötzlich da.
Ein unfassbares Auto. Ich habe damals, da war ich noch recht jung, 11 Jahre alt, da habe ich eine VHS-Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Illegalerweise, die war nur noch verpixelt, aber ich habe dieses gelbe Ding da in der Mitte.
Also heute kriegen sie bessere.
Heute kriege ich es auch. Bei YouTube findet man es ja auch. Ne? Aber das ist unfassbar, wie oft ich dieses Video angeguckt habe.
Ja, ja.
Mit dem Stefan Rosa war der Fahrer.
Ja, der Stefan.
Unfassbar, dieser ganze Style, auch aus heutiger Sicht, mit den weißen Socken.
Wissen Sie, der Stefan Rosa ist ja so scheu und will seinen Namen nie erwähnt haben. Er ist einer meiner besten Freunde, die ich habe. Und wir haben 40 Jahre eine Love-and-Hate-Beziehung, also, aber nur im positiven Sinne. Ja. Heute sind wir Grumpy Old Men Together.
Ja. Kennst du den Film? Aber der kommt ja auch aus einer Lederherstellerfamilie, ne?
Ja, sicher. Ja, das berühmte Rosa Leder. Ja, das war in jedem Porsche drin und jedem Mercedes.
Als es noch gute Leder gab.
Ja, das war die Lederdynastie aus Deutschland. Mhm. Der Connolly aus Deutschland oder der Poltrona Frau.
Ja, krass. Und so, und der ist das Auto immer gefahren oder der hat die Testfahrten für Sie gemacht?
Der hat die Testfahrten gemacht, aber das ist natürlich auch eine Sache der Leidenschaft. Also er ist ein 911-Leidenschaftler durch und durch und mein größter Kritiker. Und somit hat es auch immer dazu geholfen, dass man gute Autos auf die Straße gebracht hat.
Aber die Leistung muss man auch auf die Straße bringen. Leidenschaft alleine reicht nicht, ein bisschen Können gehört auch dazu. Mhm. Sie sind dann mit dem Wagen, also das Video ist wirklich unfassbar. Also allein schon, wo Sie das, ich glaube, Kesselchen rauffahren mit durchdrehenden Rädern bei 100 km/h, wo der Rauch nur aus den Radkästen so rauskommt. Das ist unvorstellbar. Sie sind mit dem Hubschrauber 3 Runden mitgeflogen
und haben sich zusammengeschnitten. Der Film, das war ja eigentlich nur ein Nebenprodukt, der Nürburgring-Film, weil wir haben damals eine Videokassette machen wollen als Präsentation der Firma Ruf. Mhm. Und dann sagte Stefan, ja komm, eigentlich sollten wir schon ein paar gescheite dynamische Bilder zusammenkriegen, dann sollten wir zum Nürburgring fahren. Dann sage ich, ja, okay, fahren wir. Dann sind wir zum Nürburgring gefahren, dann haben wir genügend Reifen gekriegt von Dunlop. Und das waren so Ausschussreifen, die man kaputt fahren
durfte. Mehr haben sie gebraucht.
Ja. Und dann sagte Stefan, wir bräuchten auch eine gescheite Aufnahme von oben, weißt du. Und da gibt es den einen Hubschrauberpiloten, mit dem haben wir schon öfters gefilmt, der ist da sehr gut und der kennt den Übergang sehr gut. Und Zielke, und dann sage ich, ja, okay, den engagieren wir. Dann kommt er, der Stefan, am ersten Drehtag, sagt, du, ich habe da noch eine Idee. Eigentlich gibt es vielleicht ein paar Leute, die Interesse hätten, den ganzen Nürburgring zu erleben im Video. Mhm. Dann sage ich, das ist doch viel zu lang. Also wer will da die 10 Minuten da durchhalten? Und das, oh, da kann es schon sein, dass es ein paar gibt, ein paar Verrückte. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann machen wir halt den ganzen, haben wir noch einmal einen Drehtag hingehängt. Der Hubschrauber war sowieso schon als große Investition. Dann haben wir gesagt, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, jetzt machen wir das, dann ziehen wir es durch und machen den gesamten Nürburgring-Film noch. Und unsere Präsentation war fertig, die hat vielleicht 5 Szenen vom Nürburgring gehabt. Und das war der Film, den wir unseren Kunden alle zur Verfügung gestellt haben. Und dann gab es den zweiten Film, das war der Nürburgring, auf der grünen Helle. Und der Film war eigentlich der Film, der alle mitgerissen hat. Und der ist heute noch der Klassiker.
Ja.
Und wir haben in den Anfang 90er Jahren haben wir sogar einen Preis gewonnen als besten Automotive-Film von der englischen Presse. Und wir sind mit dieser Film hat auch den Nürburgring weltbekannt gemacht. Weil der Nürburgring war immer ein Geheimtipp. Mhm. Weil der war im Ausland nicht bekannt. Die Leute wussten meistens nicht, wo er war. Die haben gemeint, der ist bei Nürnberg. Und das passiert immer noch. Passiert immer noch. Und es war kein Verständnis für den Nürburgring da, so wie es wir als Deutsche hatten. Ja. Und der hat ihn wirklich internationalisiert, dieser Film. Also hat einen großen Beitrag gebracht
für den Nürburgring. Film, ja. Jetzt, wo Sie auf dem Nürburgring gedreht haben, das habe ich mich manchmal gefragt, Rennsport war nie ein Thema für die Firma Ruf. Ne?
Wissen Sie, bei der Firmengröße, wie wir es immer waren und wie wir es auch heute noch sind, ist das Problem, wenn Sie Rennsport betreiben, haben Sie die besten Leute entweder am Rennauto, und nicht da, wo es der Kunde eigentlich sein Auto machen lassen will bei uns. Und dann ist der Kunde derjenige, der am Schluss eigentlich darunter leidet und irgendwann die Geduld verliert. Und das ist für mich ein Grund gewesen, dass ich gesagt habe, nein, in der Firmengröße kein Rennsport. Oder wir gehen ganz in Rennsport. So wie es Porsche Krämer gemacht hat. Ja, der hat nur Rennsport gemacht. Und dann funktioniert das, dann kann man das durchziehen. Aber wenn Sie das so nebenbei machen, und dann kommt diese Droge Rennsport ins Spiel. Oh, ja, also dieses Wochenende haben wir verloren, bloß weil jetzt da dieser Reifen kaputt ging. Aber das nächste Wochenende wird es nicht mehr sein, da gewinnen wir. Da ist das nächste Mal der Gaszug gebrochen, dann war es halt diese Kleinigkeit. Mhm. Und so geht es halt immer weiter.
Das macht den Namen kaputt. Ne?
Es kann auch einen Namen kaputt machen, obwohl sie nicht schlecht sind. Sie sind ja wegen dem nicht schlecht. Schauen Sie, wenn Daimler-Benz Formel 1 fährt und gewinnt jahrelang nicht, wegen dem waren das keine schlechten Autos. Nee, aber auf dem Formel 1-Kurs waren sie halt nicht gut. Und das Gleiche passiert mit Ferrari mal und das Gleiche passiert mit allen anderen auch. Ja. Also das ist ganz normal. Aber man stellt sich auf einen Prüfstand, auf dem man nicht unbedingt stehen muss, meine ich. Ja.
Nee, ist auch richtig.
Also und dann gab es noch ein anderes einschneidendes Erlebnis, das ist vielleicht heute nicht mehr so ausschlaggebend wäre, weil die tödlichen Unfälle auf den Rennstrecken, die sind ja wirklich minimal jetzt. Ja. Und damals war halt jedes Wochenende einer tot. Gell. Das war in den 60er und 70er Jahren war das ziemlich normal. Mhm. Und ich habe da einen Bekannten verloren, den Gerhard Mitter, der war damals ganz großer Rennfahrer, hat einen sehr schönen Porsche-Betrieb gehabt in Böblingen. Und wie ich das miterlebt habe, wie der gestorben ist, und dann ist der ganze Betrieb zusammengebrochen. Da dachte ich mir, na, da lässt Finger weg. Also das hat mich als junger Kerl, da war damals 19 Jahre, war ich, als das passiert ist, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und nachhaltig beeindruckt.
Umso toller, dass man jetzt diese schönen Straßenwagen hat, wo sie auch so viel Sicherheit einbauen. Also das ist ja eigentlich, deswegen ist bei mir die Frage so aufgekommen, es sind ja so viele Rennsportelemente drin, also mit ihrem versteckten Überrollkäfig, den sie in die Autos einbauen, ohne dass man
das sieht. Ja, das stabilisiert die Karosserie und gibt ihnen zusätzlich Sicherheit.
Ja, und die Motoren, die sie bauen, die wahnsinnig gut halten, bei extrem hoher Leistung. Ne?
Ja, ja.
Wie machen Sie das, wenn Sie die Motoren, sagen wir jetzt mal, tunen, ohne dass Sie Tuner sind, aber wenn Sie die Motoren aufbauen oder neu aufbauen?
Ja, ja.
Wie ist da so ein Testablauf? Oder wie?
Ja gut, also das sind immer das gleiche 1x1, das Sie verwenden. Das ist Hubraum, machen Sie, oder Ladedruck höher. Aber dazu müssen Sie halt die Thermoseite mit betrachten, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt mehr PS aus dem Motor raushole, habe ich mehr Abwärme, kriege ich die Abwärme weg. Beim Luftgekühlten sind sie da hier mehr eingeschnürt als beim Wassergekühlten. Beim Wassergekühlten haben sie dann größeren Spielraum. Deshalb sind wir inzwischen auch wassergekühlt. Ja. Auch wenn luftgekühlt riesig toll ist, ist ganz klar.
War das für Sie Fluch oder Segen, als Porsche da umgestellt hat? Ach. Oder haben Sie gesagt, endlich sind Sie darauf gekommen?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also mir hat das Luftgekühlt schon immer gefallen. Das war schon was Besonderes. Und man ist ja doch auch in die Region von 550, 580 PS, soweit haben wir es ja geschafft mit dem Luftgekühlten. Und das war schon mal nicht schlecht. Also da kann man Auto schon ganz gut bewegen.
Mit der Leistung. Ist so ein toller Satz. Das war schon mal nicht schlecht. Kann man ganz gut bewegen. Es geht um 580 PS.
Ja. Ja, und dann, als die Wassergekühlten gekommen sind, also für die normalen Straßenautos, die Wasserkühlung war halt, glaube ich, eine Vorgabe für Porsche für die Zukunft, um die ganzen Gesetze einhalten zu können. Mhm. Aber vielleicht gibt es einmal noch Möglichkeiten, dass wir vielleicht doch nochmal einen Luftgekühlten bringen.
Glauben Sie?
Ja, also ich habe es im Hinterkopf, habe ich es noch.
Sie für sich, aber nicht Porsche.
Nee,
Porsche
da,
nicht mehr, das,
da,
kann vergessen,
da, das ist vorbei.
Ja. Aber das ist jetzt auch wieder diese Furchtlosigkeit. Sind ja, also was ja unfassbar ist, bei einem Betrieb, wie Sie sagen, mit etwas über 60 Leuten, Sie haben einen eigenen Motor entwickelt.
Ja, wir haben einen Achtzylinder-Motor gemacht, einen wassergekühlten, der noch im Schränkchen ist. Also da werden wir schon noch mal weitermachen an dem Motor. Aber wir mussten zwischendurch jetzt mal den auf Eis legen, weil andere Projekte vorgingen. Zum Beispiel der neue CTR 2017, den wir jetzt auch Anniversary nennen oder Jubiläumsmodell. Mhm. Das ist zum 30-jährigen Jubiläum von unserem CTR, vom Yellowbird. Ah ja, das wollte ich vielleicht sagen. Da haben wir ja nur 29 Autos gebaut.
Von Yellowbird.
Vom Yellowbird. Aber es gibt ihn 80 Millionenfach in den Videospielen.
80 Millionen
Exemplare.
Ja. 80 Millionen Videos sind verkauft worden.
Die alle im Videospiel vorkommen. Und deshalb, die Kids, die dieses Spiel spielen, die kennen das Auto und haben auch schon gewisse Vorstellungen für ihre Zukunft, was sie wollen. Und es gibt auch welche in ihrem Alter, die jetzt auch das Auto kaufen, die das schon gespielt haben vor 20 Jahren im Videospiel.
Wahnsinn. Ich habe es weder gespielt, noch bin ich kurz davor, das Auto zu kaufen. Leider. Ich schwebe da irgendwo so zwischendrin, dummerweise. Das ist eine ganz unglückliche Situation eigentlich. Vielleicht sollen wir mit dem Video mal anfangen. Sie haben auch bestimmte Sachen immer vorausgesehen und das finde ich auch toll. Also einmal diese Leistungssteigerung, dann haben Sie gesagt, der 928, das ist kein Auto, was zukunftsträchtig ist. Oder haben Sie mal überlegt,
ein 928? Zukunftsträchtig würde ich nicht sagen, der 928 war einfach ein anderes Auto.
Ein anderes Auto, aber Sie haben nicht darüber nachgedacht,
den zu überarbeiten. Ich wollte nichts machen an dem. Das war nicht mein Fall. Not my cup of tea.
Ja, okay.
Also ist gut. Ja, es war kein schlechtes Auto. Nur war halt die Zielsetzung von der damaligen Porsche-Geschäftsleitung, die wollten ein Auto bauen, die mit Mercedes konkurrieren kann. Und das konnte ja auch gut am 928. Da war das auf jeden Fall das bessere Auto als Mercedes SL. Wir sind davon überzeugt, dass der 928 auch weiterhin seine Liebhaber hat und haben wird. Aber es ist halt kein Elfer.
Ein Elfer ist unverwechselbar.
Ja, ist unverwechselbar. Ich meine, der hat seine Kanten und Ecken, das weiß man von Anfang an. Und die ersten Berichte waren ja verheerend kritisch über das Auto, weil es fast unfahrbar war. Aber schauen Sie, wie er sich entwickelt hat, wie er sich gemausert hat.
Ja.
Das ist das einzige Auto mit einem Heckmotor heute.
Und was man aus dem Konzept rausgeholt hat.
Ja,
und
was
die Fahrbarkeit, die Geschwindigkeit.
Und auch im Motorsport.
Ja.
Das ist schon gewaltig.
Das stimmt. Mhm. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, also was Sie an Autos gebaut haben und was Sie überarbeitet haben. Sie haben angefangen mit dem Fünfganggetriebe, das haben Sie eben auch schon mal kurz gesagt. Also auch beim 911 Turbo, beim 930er. Waren Sie der gesagt hat, da muss ein Fünfganggetriebe rein, was Porsche nicht hinbekommen hat zu der Zeit oder nicht hinbekommen wollte vielleicht?
Die wollten es nicht hinbekommen, weil die haben eine andere Philosophie vertreten. Die haben gesagt, der 930 ist ein Auto, das ist so teuer, das wird von älteren Herren gekauft und die wollen da nicht mit fünf Gängen rumrühren und der Motor hat ja ohnehin so viel Drehmoment, der braucht keinen fünften Gang. Also das war eine Betrachtungsweise, die man haben kann, aber die haben halt die Kunden nicht geteilt, in den meisten Fällen, weil das Vierganggetriebe, sie haben immer das Problem gehabt, im falschen Gang zu sein. Entweder waren sie zu hochtourig oder zu niedertourig, es hat ihnen immer ein Gang gefehlt. Und das haben wir eben 1977 mit unserem ersten Ruf Turbo schon praktiziert, da haben wir ein Fünfganggetriebe in diesem Fahrzeug gehabt und das hat der Presse sehr gut gefallen, das war also die Automotoren Sport, die waren damals begeistert von der Lösung und dann haben wir ein eigenes Getriebe konzipiert auf der Basis vom 930 Getriebe, weil das 930 Getriebe eben von der Auslegung der Zahnräder und von den Wellen für dieses hohe Drehmoment von dem Motor ausgelegt war. Und aus diesem Getriebe haben wir ein Fünfganggetriebe gemacht und das war ein Riesenerfolg. Das hätten wir dreimal so viel verkaufen können, wie wir es in Wirklichkeit verkauft haben. Aber ich war immer so vorsichtig von den Zahlen her, weil es sehr großes Investment war, wenn wir die Teile bestellt haben. Mhm. Das heißt, habe ich für 10 Getriebe bestellt und dann später für 20. Dann habe ich mir getraut für 30 und dann am Schluss habe ich 50 und dann habe ich mal 100 Satz bestellt. Und das war so viel Geld für so einen kleinen Betrieb, weil die Teile... Wenn sie es bestellt haben, war egal, ob sie 10 oder 100 bestellt haben, es war die gleiche Lieferzeit. Dann hat es jedes Mal über ein Jahr gedauert.
Ach, echt?
So lange? Ja, so lange hat das gedauert.
Okay, und dann weiß man immer nicht, was macht Porsche? Kommt die mit dem 5-Kern-Getriebe?
Ja, die kamen die ja dann auch im Jahr 89.
Genau.
Da kam Porsche im letzten Modelljahr, haben sie uns bestätigt. Aber das 5-Gang war schon sehr wichtig und es hat uns auch ein Alleinstellungsmerkmal gegeben gegenüber allen anderen, die sonst auf dem Markt mit agiert haben zu der Zeit. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben.
Und heute werden die Getriebe auch mit Gold aufgewogen.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist so, stimmt, ne? Die ganzen Ersatzteile, wo Ruf draufsteht, sind alle viel mehr wert. Dann kam der 996, da gab es ja gewisse Motorprobleme. Auch das haben Sie als Ruf gelöst, ne? Die Trockensumpfschmierungsgeschichte.
Ja, gelöst kann man nicht sagen. Weil es ist so, die normalen 996-Motoren, die haben so eine Art Pseudo-Trockensumpfschmierung gehabt. Ja. Ich will es mal so ausdrücken. Und mit denen haben wir uns eigentlich nicht befasst groß, weil... Wir haben eigentlich die 996 auch nur mit den Metzger-Motoren.
Ach so, also mit den GT3-Motoren.
Ja, da war es ja gelöst.
GT3, GT2.
Metzger-Motor ist ein gesunder Motor.
Ja. Ja. Sie haben Leistungen 700 PS, teilweise beim CTR3.
Beim neuen 710 PS, ja. Der basiert auch wieder auf den Metzger-Motor. Und der Motor, der hat ja auch Le Mans standgehalten. Also ist in Le Mans ja mit über 850 PS unterwegs gewesen. Also man muss sich vorstellen, dass aus dem 130 PS Motorenkonzept, aus dem gleichen Motorblock, bis auf 850 Spielraum war. Das
ist unfassbar eigentlich. Ja, das
ist unfassbar.
Über so viele Jahrzehnte.
Nicht nur deutsche Ingenieurskunst, das ist genial. Also hat er was ganz, ganz Großartiges geschaffen.
Ja, das stimmt. Ja. Und mit dem CTR3 haben Sie aber auch was ganz Großartiges geschaffen, denn das ist ja ein Auto, was optisch, vielleicht müssen wir uns mal googeln, wir stellen es auch ins Internet rein, das sieht ja optisch anders aus, zumindest das Heck, als ein Porsche.
Ja, das ist der erste Wagen, der eine eigene Silhouette von uns hat. Weil alles andere hatte immer eine Silhouette, wie man sie kennt, vom Elfer.
Ja.
Aber der CTR3 als Mittelmotorsportwagen, und der hat nur den Vorderwagen vom Elfer bekommen, wegen der Crashfähigkeit. Mhm. Und ab Armaturenbrett nach hinten ist es ein komplett eigener Rahmen, ein Gitterrohrrahmen und eine völlig neue Radaufhängung auf der Hinterachse.
Mit diesen Pushrods, mit den liegenden Dämpfern. Komplett eigenentwickelt.
Das ist komplett Eigenentwicklung. Und dann haben wir eben auch einen Einfluss von einem guten Freund von mir, ein Designer, von Mr. Thomas Freeman, der auch das Thema 911 lebt und Porsche lebt, dieses ganze Thema, hat auch mal früher dort gearbeitet, als junger Designer, und dann hat er sich weiter, sein berühmtestes Auto ist der TT, den er gemacht hat.
Ah, oh, okay.
Ja. TT. Und er war aber, also sein Herz tickt nur für 911, und er hat eben bei uns das Design und diese Linienführung für diesen CTR3 geschaffen und ausgeübt und verfeinert im Detail und umgesetzt hat sein früherer Chef, der im Ruhestand war zu dem Zeitpunkt, der Mr. Richard Soderberg.
Okay.
Ja, leider nicht mehr unter uns ist. Aber die zwei haben mehr oder weniger dieses Auto geschaffen in der Form. Und der hat ja Kurven, die man vom weiblichen Körper kennt, die wir alle schätzen.
Mhm. Das sieht fantastisch aus.
Das wollte man dem Auto eben auch was Dauerhaftes geben. Und er ist jetzt 12 Jahre alt. Und er ist gut alt geworden, gut gealtert,
wie man sagt. Super, also Sie sehen immer noch top aktuell aus.
Ja,
und den stellen Sie auch noch her, oder? Den kann man bestellen.
Den kann man noch bestellen. Wir werden noch zwei Autos bauen, dann sind wir komplett mit 30. Und dann,
30 Stück.
Ja, ja.
Was kostet einer?
780.000.
Wie viel haben Sie davon im Jahr gebaut?
Also haben wir 8 gebaut in einem Jahr und dann haben wir wieder 5. Und so im Laufe der Jahre sind die so gewachsen. Das heißt, das ist schon auch ein riesengroßer Aufwand, das ist schon Baustelle.
Das ist ja auch wirklich eine unfassbare Investition, auch ein eigenes Heck zu entwickeln, die ganzen Teile bauen zu lassen, für die kleine Stückzahl. Ne?
Für die kleine Stückzahl.
War das Ihre Idee, dass Sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal was Richtiges machen?
Ja, wir wollten halt, wissen Sie, der CTR, der erste kam 87, dann 97 kam der CTR2 und 2007 kam der CTR3. In diesen 10er Rastern haben wir immer wieder ein neues Auto gebracht. Und jetzt, 2017 dann, kam der CTR Anniversary, oder Jubiläum,
Mehr Leistung.
Und der kommt jetzt, das ist jetzt die große Aufgabe, dass wir den bauen in den nächsten 3 Jahren. Ich werde immer wieder natürlich darauf angesprochen, weil er hat die klassische Form vom klassischen Elfer. Und die Form hatte ja auch unser CTR, Yellowbird, 1987. Und die haben wir beibehalten, aber es ist in jedem Detail verändert. Da hat ein Monocoque aus Kohlefaser und eine Crashzone vorne und hinten aus Leichtbaustahl. Und das ist ein völlig neues Auto.
Was planen Sie in Zukunft? Irgendwas auf Porsche 992-Basis? Sie haben einen fantastischen Wagen auf 991-Basis. Ein Turbo, der rauskam, bevor es den Original-Turbo gab.
Ja. Ja, das gut ist der RT12 und dann, das war noch 997. Dann haben wir den RT35 gehabt, der war auf 991.
Genau.
Und mit dem 992 habe ich noch keine konkreten Pläne. Wir sind so beschäftigt mit unserem ehrgeizigen Projekt, werden Sie dann gleich sehen.
Das gucken wir gleich an. Wir machen Fotos und ich freue mich. Mensch, dann bedanke ich mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Ja, das hat mir auch Spaß gemacht,
beeindruckend,
in der alten Schule zu sein.
Ja.
Dort fühle ich mich wohl.
Ja, das merkt man und das bleiben Sie dem treu.
Und glauben Sie, die alte Schule hat Zukunft.
Ich bin davon überzeugt.
Ja.
Wobei, Sie machen auch Elektroautos.
Vor 10 Jahren haben wir schon, also 11 Jahre schon.
Machen Sie das, verfolgen Sie
das? Ich habe noch ein Elektroauto. Das fahre jeden Tag zwischen meiner Wohnung, zwischen dem Haus und hier und der Firma.
Aber verfolgen Sie das mit dem E-Ruf noch? Ist das noch
ein Thema? Nein. Das machen jetzt die großen Jungs. Damals haben es wir als Mini-Firma gemacht. Und wir haben 15 Autos mit Siemens zusammengebaut. Das war ganz toll. Haben uns damals alle belächelt, weil wir ein Elektroauto machen. Keiner hat uns ernst genommen. Aber ein Elfer mit Elektromotor macht auch Spaß. Also es fährt toll, ist keine Frage. Ich glaube auch, dass das Elektroauto eine Zukunft haben wird. Es wird nur nicht in dieser Masse kommen, wie es jetzt alle prognostiziert. Gestern habe ich was gehört von 10 Millionen Autos in den nächsten 5 Jahren.
Wird nicht funktionieren, ne?
Nee, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Das glaube ich nicht, aber man darf es auch nicht unterschätzen, das Thema immer runterzudrücken vom Elektroauto. Ich bin jetzt vorige Woche wieder in Los Angeles gewesen. Es vergeht keine 20 Sekunden, bis Sie wieder ein Elektroauto gesehen haben.
Ja,
das ist überwiegend da Tesla.
Das ist ein großes Thema. Ne?
Ja. Ja. Also die kommen auf die Straße in Mengen und in Massen, das ist unglaublich.
Aber es ist halt immer noch ein reiche-Leute-Auto, ne? Also die so ein bisschen Greenwashing betreiben. Ich finde, ich glaube, für die Massenelektrifizierung müssten es viel mehr, viel kleinere Autos geben.
Ja, wissen Sie, das Problem ist, das reiche-Leute-Auto ist durch die Batterie natürlich.
Ja, klar.
Bestimmt, weil die Batterie so teuer ist. Ein Verbrennungsmotor können Sie wesentlich billiger produzieren als die Batterie. Und wenn ich mir das erlauben darf, da jetzt noch für die Zukunft eine Prognose zu machen, meiner Meinung nach müsste die Infrastruktur komplett umgestellt werden, dass ein Induktionsleiter in den Straßen laufen würde, dass man mit einer ganz kleinen Batterie mit jedem Auto auskäme, um auf die E-Straße zu kommen oder Induktionsstraße.
Und die Hauptstraße fährt man einfach.
Ja, so müsste es sein, aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Mhm. Aber der Staat hat uns ja genügend abkassiert mit der Kraftstoffsteuer. Und wenn sie das Geld hergenommen hätten, um diese Induktionsschleife, dann wäre es ja leicht finanziert gewesen.
Wenn die EU die Maut erlaubt hätte, hätten sie es sicher gemacht. Das kann man jetzt ja sagen. Der leider auch nicht funktioniert.
Ja.
Fahren Sie nur Ihren 500e eigentlich?
Sie wissen aber viel über mich.
Ich hatte mal einen und ich habe da immer so viel gegoogelt, da bin ich mal irgendwann auf Sie gestoßen.
Ja, Sie waren lachend. Mein 500e ist jetzt 10 Jahre stillgestanden mit Rostblümchen. Und jetzt habe ich ihn hergerichtet und der wird gerade zusammengebaut.
Echt?
Den sehen Sie dann gleich.
Meiner ist geklaut worden.
Sie haben auch einen
gehabt. Nach 4 Monaten. Habe ich ewig nachgesucht. Aber
in Norddeutschland?
Ja, ich hab in München gewohnt erst.
Ja.
Da hat er noch gehalten und dann bin ich nach Hamburg gezogen und nach 2 Wochen war er weg, vor der Tür geklappt.
Der war nur 4 Monate alt.
Ja, er war älter, aber ich habe ihn nur 4 Monate gehabt.
Sie haben ihn nur 4 Monate gehabt.
Also das war nur ein kurzes Vergnügen. 2 Jahre habe ich danach gesucht. Das war, war ein bisschen doof.
Oh.
Aber ich suche wieder. Zwei letzte Fragen noch, ganz kurz, ganz schnell zu beantworten. Einmal, wenn Sie dem 20-jährigen Alois Ruf einen Tipp geben könnten, was würden Sie anders machen? Was würden Sie ihm raten?
Gar nichts.
Die tollste Antwort. Wenn jetzt dann final irgendwann mal der Sprit ausgeht, was ja immer schon seit Jahren prognostiziert wird, was nicht passieren wird, und man rollt Ihnen das letzte 50 Liter Fass Öl oder Sprit auf dem Hof, wie verbrennen Sie das? In welchem Auto und auf welcher Strecke?
Oh, da nehme ich mir den CTR her.
Ach, toll. Nehmen Sie mich mit, bitte.
Ja, da haben wir aber nur einen halben Tank, der kann nämlich 105 Liter fassen.
Da haben wir Pech. Müssen wir schon warm laufen lassen, manuell, und dann fahren wir eine schnelle
Runde. Okay.
Und er hat mich tatsächlich noch auf eine Ausfahrt in seinem Kohlefaser-Überauto Ruf CTR Anniversary mitgenommen und 710 PS auf 1200 Kilogramm. Ich kann euch sagen, das fühlt sich schon ganz attraktiv an. Ein 900.000 Euro Loch im Portemonnaie fühlt sich bei mir leider nicht ganz so gut an und so wird es wahrscheinlich bei der einen Ausfahrt bleiben. Aber ich habe gut aufgepasst und mir das Gefühl gemerkt und hin und wieder denke ich beim Einschlafen dran zurück. Und um Überautos von Porsche geht es ja auch in der nächsten Woche. Mein Gast dann ist nämlich Dieter Röscheisen und dessen Popometer war maßgeblich für die Abstimmung des Porsche 959 verantwortlich und wahrscheinlich hat niemand mehr Kilometer in diesem heißesten Auto der 80er zurückgelegt. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie man vor knapp 40 Jahren Supersportwagen abgestimmt hat und viele weitere Geschichten aus dem Porsche-Testalltag hören wollt, dann freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin macht's gut und viel Erfolg beim Sparen auf euren Ruf Porsche.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.